SWR aktuell Infodate am Morgen.
Mit Andreas Bönisch einen schönen guten Morgen. Seit Donald Trump US-Präsident ist, kommen knallharte Ansagen an die Ukraine, die ja seit 3 Jahren gegen den russischen Aggressor kämpft. Trump hat Präsident Volodymyr Zelensky ganz klar zu verstehen gegeben: Wenn ihr, liebe Ukrainer, weiterhin US-Waffenhilfe wollt, dann will ich auch etwas dafür haben, nämlich die wertvollen seltenen Erden. Jetzt haben sich die USA und die Ukraine auf ein Rohstoffabkommen verständigt. Das ukrainische Präsidialamt bestätigte der ARD entsprechende Medienberichte. Es geht unter anderem um die eben schon erwähnten seltenen Erden, an denen die USA besonders interessiert sind. Aus Kiew berichtet unser Korrespondent Peter Sawicki.
Demnach soll unter anderem ein bilateraler Investitionsfonds entstehen, in den Einnahmen aus der Gewinnung natürlicher Ressourcen in der Ukraine fließen sollen. 50% dieses Fonds sollen für den Wiederaufbau der Ukraine nach einem Ende der Kämpfe gegen Russland investiert werden. Im Abkommen nicht enthalten sind jedoch Sicherheitsgarantien von Seiten Washingtons für Kiew, worauf der ukrainische Präsident Zelensky zuvor gedrängt hatte. Noch in den kommenden Tagen, so heißt es, könnte das Abkommen von beiden Seiten offiziell unterzeichnet werden.
Und dieses Rohstoffabkommen zwischen den USA und der Ukraine, das könnte dann schon am Freitag, also übermorgen, im Weißen Haus unterschrieben werden. Dann wird der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky nach Worten von US-Präsident Donald Trump zu einem Besuch anreisen. Und wir bleiben noch in den USA. Präsident Donald Trump plant, mit dem Verkauf einer sogenannten Gold Card reiche Ausländer ins Land zu holen. Diese Gold Card soll an Menschen gehen, die in die USA ziehen und dort Arbeitsplätze schaffen wollen. Malte Dedecek.
Bisher gibt es die Green Card als unbegrenzte Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis für Ausländer. Reiche Ausländer sollen sich für etwa 5 Millionen Dollar die goldene Karte kaufen können, die dieselben Rechte gewährt und zusätzlich einen Weg zur Staatsbürgerschaft bietet, aber keine Garantie darauf. Präsident Trump sagte vor Journalisten im Weißen Haus, er hoffe auf zusätzliche Steuereinnahmen und Arbeitsplätze und auf 1 Million verkaufte Gold Cards. Profitieren von der Idee könnten beispielsweise einige russische Oligarchen.
In Südamerika, in Chile, hat die Regierung am Abend den Ausnahmezustand und eine Ausgangssperre verhängt. Grund ist ein massiver Stromausfall, von dem laut Zivilschutz etwa 80% der Haushalte betroffen waren. Mittlerweile funktioniert die Stromversorgung teilweise wieder. Die Einzelheiten von unserer Südamerika-Korrespondentin Anne Herberg.
Das Innenministerium teilte mit, es setze im ganzen Land Streitkräfte ein, um die Ordnung aufrechtzuerhalten. Auf Bildern war zu sehen, wie Menschen in der Hauptstadt Santiago aus der Metro evakuiert wurden. Der Nahverkehr stillstand. Tausende machten sich zu Fuß auf den Heimweg, später auch im Dunkeln. Der Blackout sei durch eine Unterbrechung des Stromnetzes im Norden des Landes verursacht worden, erklärte Innenministerin Carolina Toha. Es handele sich um den Ausfall einer Übertragungsleitung mit einer Spannung von 500.000 Volt. Sabotage oder ein Anschlag könne allerdings ausgeschlossen werden. Es handle sich um eine Panne.
Im Streit über die laut Gaza-Deal vorgesehene nächste Entlassung von palästinensischen Häftlingen haben sich Israel und die Terrororganisation Hamas geeinigt. Vertreter beider Seiten teilten in der Nacht mit, es sollten 4 weitere Leichen israelischer Geiseln übergeben werden. Gleichzeitig werde Israel 600 Häftlinge freilassen. Israelischen Medien zufolge könnte der Austausch bereits heute stattfinden. Die Gewerkschaft Verdi hat in der Nacht bundesweit die Paketzentren der Deutschen Post bestreikt. Laut Gewerkschaft verschiebt sich die Zustellung von Paketen deshalb um mindestens einen Tag. Die Post selbst machte dazu keine Angaben. In dem Tarifkonflikt fordert Verdi unter anderem 7% mehr Geld. Der Tarifkonflikt im privaten Omnibusgewerbe in Baden-Württemberg ist beigelegt. Der Verband baden-württembergischer Omnibusunternehmen WBO teilte am Abend mit, man habe sich mit der Gewerkschaft Verdi auf einen Tarifabschluss geeinigt. Die Einzelheiten von Heike Lüttich.
In 3 Stufen bekommen die rund 9.000 Beschäftigten mehr Geld. Ab 1. März 3%, ab 1. Mai nächstes Jahr nochmal 3% und ab 1. Januar 2027 2%. Der Vertrag läuft 27 Monate. Verdi wollte eigentlich nur 12 Monate. Der WBO sagte, die Höhe der Steigerung sei hart an der Grenze des Leistbaren für die Unternehmen. Mit der langen Laufzeit aber hätten sie dafür Planungssicherheit, was angesichts leerer Kassen von Kreisen und Kommunen dringend notwendig sei. Die insgesamt 5 Verhandlungsrunden waren von Warnstreiks begleitet. Betroffen waren 7 Kommunen. Stuttgart, Freiburg, Karlsruhe, Heilbronn, Esslingen, Konstanz und Baden-Baden.
Tübingen in Baden-Württemberg hat sie schon, die Verpackungssteuer auf Einweggeschirr und Besteck. Landau in der Pfalz sollte sie auch bekommen, doch die entsprechende Verordnung wurde erst einmal verschoben. Die Mehrheit des Stadtrates beschloss gestern Abend, über die Einführung dieser Verpackungssteuer erst im Januar des kommenden Jahres wieder zu sprechen. Aus Landau berichtet SWR-Reporter Martin Gärtner.
Damit wurde der Vorschlag der Grünen abgelehnt, der schon 2023 eingebracht worden war. Er war jetzt wieder aufgegriffen worden, nachdem das Bundesverfassungsgericht die Verpackungssteuer der Stadt Tübingen gebilligt hatte. Im nächsten Jahr will der Landauer Stadtrat bei der Diskussion die Gastronomiebetriebe einbinden. Bis dahin soll die Stadtverwaltung ein Müllvermeidungskonzept erarbeiten und das Aufstellen von mehr Mülltonnen prüfen. Eine Sprecherin der Stadt Landau erklärte, die Verwaltung hätte sich ein klares Ja oder Nein zur Verpackungssteuer gewünscht. Die vom Stadtrat beschlossenen Punkte seien mit großem Aufwand für die Verwaltung verbunden.
Zum Fußball mit einer Sensation im DFB-Pokal. Drittligist Arminia Bielefeld steht im Halbfinale. Das Team hat gegen den Bundesligisten Werder Bremen vor heimischem Publikum im Viertelfinale mit 2:1 gewonnen. Aus Bielefeld berichtet Jan Wochner.
Arminia Bielefeld bleibt der große Pokalschreck. Nach Union Berlin und Freiburg musste diesmal Erstligist Werder Bremen dran glauben. Zur Pause führte die Arminia schon mit 2:0. Wörl hatte getroffen. Werder-Verteidiger Malatini ein Eigentor erzielt. Nach der Halbzeit spielte Werder dann aber besser. Kam durch den eingewechselten Berg zum Anschluss. Bremen traf in der Nachspielzeit die Latte. Die Arminia zitterte sich zum Sieg und steht erstmals nach 10 Jahren wieder unter den letzten 4 im DFB-Pokal.
Auf wen die Bielefelder im Halbfinale treffen, entscheidet sich dann am Sonntag in der Auslosung. Bereits fürs DFB-Pokal-Halbfinale qualifiziert sind Bayer Leverkusen und der VfB Stuttgart. Heute spielen dann noch Leipzig und Wolfsburg den letzten Halbfinalisten aus. Und auch diese DFB-Pokal-Viertelfinalbegegnung übertragen wir live und in voller Länge heute Abend hier in SWR aktuell ab 20.45 Uhr.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Geht bewölkt los, ab und zu ein bisschen Regen. In Baden-Württemberg in den Mittelgebirgen oberhalb von 700 bis 900 Metern auch Schnee. Im Laufe des Tages wird es trockener. In Rheinland-Pfalz und in Teilen Badens soll dann auch mal die Sonne scheinen. Die Höchsttemperaturen dazu 3 bis 11 Grad.
SWR aktuell. Hintergrund.
Heute vor 5 Jahren hat das Bundesverfassungsgericht eine historische Entscheidung verkündet. Jeder Mensch hat das verfassungsmäßig geschützte Recht auf selbstbestimmtes Sterben und darf dafür auch die Hilfe Dritter in Anspruch nehmen. Das war zuvor verboten. Seit 5 Jahren ist also der sogenannte assistierte Suizid mit Hilfe von Sterbevereinen in Deutschland möglich. Auch wenn sich der rechtlich nach wie vor in einer Grauzone bewegt und die Politik die Sterbehilfe noch nicht neu geregelt hat. In Hamburg hat unsere Reporterin Anina Pommenke einen Mann getroffen, der schon alle Vorbereitungen für ein selbstbestimmtes Sterben getroffen hat.
Herr Müller möchte selbstbestimmt sterben. Seinen richtigen Namen nennen wir mit Rücksicht auf seine Familie nicht. Der Mitte 80-Jährige hat schon grünes Licht. Dabei ist er nicht sterbenskrank, er hat vorgesorgt. Das heißt, wenn er möchte, kann er jederzeit schriftlich dem Hamburger Verein Sterbehilfe seinen Sterbewunsch mitteilen und zu seinem Wunschtermin sogenannten assistierten Suizid begehen. Das bedeutet, ein Sterbebegleiter reicht ihm ein entsprechendes Medikament, er muss es aber noch selbst einnehmen können. Außerdem bleibt der Sterbebegleiter bis zum Tod und regelt dann die Formalitäten mit der Polizei.
Ich war total erleichtert und hatte ein wirklich gutes Gefühl, ein Lebensgefühl eigentlich. Es war eigentlich paradox. Es klingt paradox. Man kriegt die Mitteilung, dass man sozusagen Hilfe bekommt, wenn man sterben möchte, und man fühlt sich unheimlich befreit.
Herr Müller hat sich mit dieser Option schon seit Jahren auseinandergesetzt. Ausschlaggebend waren für ihn mehrere Fälle im Freundes- und Bekanntenkreis, in denen Menschen pflegebedürftig wurden oder lange im Krankenhaus künstlich am Leben gehalten wurden. Zum Lebensende in Abhängigkeit zu geraten, das kommt für Herrn Müller nicht in Frage. Diese Entscheidung hat der Familienvater auch ausführlich mit seiner Frau und seinen Kindern besprochen und seine Patientenverfügung entsprechend angepasst.
Ich entscheide nicht, dass ich das Leben verlasse, ganz vordergründig, sondern die Umstände entscheiden. Ich werde ja nur gezwungen zu entscheiden, am Ende zu sagen, will ich das oder will ich das andere überlassen. Für mich wäre das Finale ja ohnehin da. Ich habe nur 2 Möglichkeiten. Möglichkeiten. Bestimme ich es oder überlasse ich es Dritten?
Der Hamburger Verein Sterbehilfe betreut ausschließlich Mitglieder beim Sterben. Um grünes Licht zu bekommen, sind mindestens 2 ausführliche Gespräche notwendig. Eines mit einem Sterbebegleiter, ein weiteres mit einem Arzt. Dieser muss insbesondere die Freiverantwortlichkeit eines Suizidwilligen dokumentieren, erläutert Maximilian Lenk, der Anwalt des Vereins.
Und die Freiverantwortlichkeit setzt maßgeblich 3 Kriterien voraus, nämlich die natürliche Einsichts- und Urteilsfähigkeit. Dann muss die Entscheidung frei von Willensmängeln sein. Und drittens muss die Entscheidung von innerer Festigkeit und Zielstrebigkeit getragen sein.
Das bedeutet, dass etwa bei fortgeschrittener Demenz oder einer therapierbaren psychischen Störung keine Suizidassistenz durchgeführt werden darf. Lenk will das Vorurteil, die Suizidassistenz bewege sich im rechtsleeren Raum, nicht gelten lassen. Schließlich habe es auch schon Verurteilungen gegen Suizidbegleiter gegeben.
Momentan haben wir klare Kriterien, die wir prüfen und die trotzdem noch eine gewisse Flexibilität einräumen, um eben dem Sterbewunsch des Einzelnen gerecht werden zu können.
Der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben, Robert Rossbruch, schätzt, dass im Jahr 2024 bundesweit 1.200 Menschen mit Hilfe von Suizidbegleitern gestorben sind. Dazu kämen geschätzte mehr als 200 Sterbebegleitungen von einzelnen Ärzten. Wie viele Suizide von Menschen ohne medizinische Kenntnisse begleitet wurden, ist unbekannt. Der Kieler Chefarzt sowie Vorsitzender des Hospiz- und Palliativverbandes Schleswig-Holstein, Roland Repp, betrachtet diese Entwicklung mit Sorge.
Wenn ich mit Menschen mit einem Sterbewunsch spreche, ist es in der Regel so, dass Menschen zu mir sagen, ich will so nicht mehr weiterleben. Die sagen nicht, ich will nicht mehr weiterleben. Viele Menschen wollen sehr wohl weiterleben, aber eben nicht so. Und da ist natürlich die Frage, was kann die Gesellschaft tun, damit das Weiterleben attraktiv wird?
Der Onkologe wünscht sich Bedingungen für alte und kranke Menschen, in denen ein Suizid nicht als attraktive Alternative wahrgenommen wird.
SWR aktuell. Was heute wichtig wird.
Ist die Bundestagswahl vom vergangenen Sonntag in Berlin, kommen nämlich die Bundestagsfraktionen von SPD, Grünen und FDP zu ihren ersten Sitzungen nach der Wahl zusammen. Die SPD soll nach 5 Jahren dann mit Lars Klingbeil einen neuen Fraktionschef bekommen. Uli Petersen.
Noch am Wahlabend hatte Rolf Mützenich seinen Rückzug von der SPD-Fraktionsspitze angekündigt. Nachfolger soll Parteichef Klingbeil werden. Die Grünen gehen in 2 Schritten vor. Heute wird ein geschäftsführender Fraktionsvorstand gewählt. Und erst wenn voraussichtlich im Frühjahr die neue Bundesregierung steht, werden dann die wichtigen Posten endgültig besetzt. Unter anderen Vorzeichen steht die Sitzung bei der FDP. Die noch Abgeordneten müssen nach dem Wahldebakel über die Auflösung der eigenen Fraktion beraten.
Zurück zur SPD. In deren Bundestagsfraktion dürfte es heute auch darum gehen, ob die Genossen bereit sind, in eine Koalition mit CDU-CSU zu gehen. Es scheint ja fast festzustehen, Deutschland steht vor einer Neuauflage der sogenannten Großen Koalition. Jim Bob Nikschas macht sich deshalb jetzt mal Gedanken über Größenverhältnisse.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Es kommt ja angeblich nicht auf die Größe an, aber eigentlich ist das eine ganz schöne Lüge. Denn Größe beeindruckt schließlich doch irgendwie und strahlt vor allem Stärke aus. Im politischen Kontext auch Macht. Dabei wäre eine Regierung von Union und SPD diesmal genau genommen gar keine große Koalition. Schließlich ist die SPD nur drittstärkste Kraft geworden, hinter der AfD. Umso wichtiger wird es für die Sozialdemokraten sein, die Verhandlungen mit CDU und CSU trotzdem auf Augenhöhe zu führen. Und dafür kommt rein rechnerisch nur einer in Frage. Parteichef Lars Klingbeil bringt es laut Google auf 1,96 Meter Körpergröße und kann es so durchaus mit CDU-Chef Friedrich Merz aufnehmen. Der ist 1,98 Meter groß. Markus Söder wäre mit seinen 1,94 Meter dagegen der kleinste im Bunde der drei Großen, bringt dafür aber, genau wie seine CSU, ein ziemlich großes Ego mit. Über die kleine GroKo verhandeln also 3 große Männer mit bisher ziemlich großen Meinungsunterschieden zu den Problemen unserer Zeit. Der kleinste gemeinsame Nenner darf am Ende trotzdem nicht das Ziel sein. Denn bei den Lösungen für die Zukunft kommt es diesmal tatsächlich ziemlich auf die Größe an.
Anmerkung von Jim Bob Nikschas. Die EU-Kommission stellt heute ein Maßnahmenpaket vor, um Europas Wirtschaft wettbewerbsfähiger zu machen. Der sogenannte Clean Industrial Deal will an den Klimazielen festhalten und dazu bürokratische Hürden abbauen. Thomas Spickhofen.
Es geht um ein ganzes Paket von Maßnahmen, mit denen Europa wieder aufholen soll, vor allem gegenüber der Konkurrenz in den USA und in China. Dem vorab bekannt gewordenen Entwurf zufolge wird die Kommission weiterhin auf den Ausbau erneuerbarer Energien setzen, die Kreislaufwirtschaft stärken und die Vergabe von staatlichen Subventionen erleichtern. Das könnte auch für Privathaushalte gelten, zum Beispiel bei der Anschaffung von Wärmepumpen oder Elektroautos. Außerdem will Brüssel Investitionen in Europa erleichtern, die Beschaffung wichtiger Rohstoffe koordinieren sowie Vorschläge vorlegen, wie die Energiepreise günstiger und stabiler gehalten werden können.
In Mannheim hat die Gewerkschaft Verdi heute wieder zum Warnstreik im öffentlichen Dienst aufgerufen. Am Vormittag werden sich zwei Demozüge quer durch die Innenstadt bewegen. Matthias Wiest.
Zum Warnstreik aufgerufen sind die Auszubildenden, unter anderem am Uniklinikum Mannheim und in den Stadtverwaltungen von Mannheim und Heidelberg, sowie bei den Stadtwerken Heidelberg, so eine Gewerkschaftssprecherin. Man erwartet, dass sich bis zu 500 Teilnehmer den Demozügen anschließen werden. Sie wollen vom Uniklinikum Mannheim und von der Abendakademie bis auf den Toulon-Platz in den Quadraten ziehen und dort eine Kundgebung abhalten. Am Vormittag kann es deshalb zu Verkehrsbehinderungen in der Mannheimer Innenstadt kommen. Die Gewerkschaft fordert für die Azubis unter anderem 200 Euro mehr im Monat, eine unbefristete Übernahme und mehr Urlaubstage.
In Trier wird heute Vormittag die Weststrecke der Bahn symbolisch in Betrieb genommen. Die ersten regulären Personenzüge fahren dann ab Rosenmontag. Martin Schmidt.
In den vergangenen Jahren wurden 5 neue Haltestellen gebaut, unter anderem in Trier West, Pallien und Zeven. Künftig sollen über die Strecke Nahverkehrszüge nach Luxemburg-Stadt sowie nach Konz und Saarburg fahren. Mit dem Start der Weststrecke fahren erstmals seit gut 40 Jahren wieder Personenzüge auf der linken Moselseite. Seit 1983 wurde die Strecke nur noch von Güterzügen genutzt. Die Stadt Trier hofft auf viele zusätzliche Bahnfahrer und hat dabei vor allem die Luxemburg-Pendler im Blick. Für sie soll die Weststrecke ein zusätzlicher Anreiz werden, das Auto zu Hause zu lassen und mit dem Zug zur Arbeit zu fahren.
Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat für heute zum traditionellen närrischen Staatsempfang der Landesregierung geladen. Vertreterinnen und Vertreter der schwäbisch-alemannischen Narrenzünfte werden das neue Schloss in Stuttgart stürmen. Felix Kükrikoll.
Rund 220 Närrinnen und Narren werden heute symbolisch den Ministerpräsidenten seines Amtes entheben. Nach einer Rede und Gegenrede in Reimen übernehmen die Narren die Regie und läuten so die Fastnacht ein. Angeführt wird der Narrenzug in diesem Jahr von der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee. Weitere Verbände sind die Narrenfreunde Heuberg, der Alemannische Narrenring, der Narrenfreundschaftsring Zollernalb, der Verband Alb-Bodensee-Oberschwäbischer Narrenvereine, die Freien Oberschwäbischen Narrenzünfte und der närrische Freundschaftsring Neckargäu. Die Spende, die die Narrenzünfte traditionell übergeben, geht in diesem Jahr an den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst der Malteser im Landkreis Sigmaringen.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.